Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
Und dazu begrüßt sie Thorsten Janschek. Nicht alle international erfolgreichen Künstler leben in Deutschland dort, wo sie scheinbar alle leben, in Berlin. Henrik Eiben zum Beispiel, Jahrgang 1975. Obwohl er von Galerien unter anderem in Berlin, Köln, London, Zürich oder New York vertreten wird, lebt und arbeitet er in Hamburg. Ich habe ihn schon lange auf meiner Watchlist und ihn nun gebeten, Künstler, zeig mir deine Stadt. Im Osten von Hamburg, im Industriegebiet Billbrook, ist sein Atelier in einer weitläufigen ehemaligen Colgate-Palmolive-Fabrik, einem roten Backsteinensemble aus den 60er Jahren mit fast 50.000 Quadratmetern Nutzfläche. Ich treffe Henrik Eiben am Eingang des Geländes.
Dann zeige ich dir die Seele des ganzen Hofes, vorne bei Bärbel. Also hier, wie du siehst, werden Motoren verladen, die Jungs. Deren Arbeitstag beginnt morgens um 4 Uhr. Dementsprechend ist auch unsere Hofdame, die hat eine Kantine hier, so 4 Uhr morgens bis...
Frühstück ab 5 steht da.
Ja, siehst du. Es ist ein anderer Lifestyle, mit dem man hier konfrontiert wird. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Also der Kontrast zwischen der Kunstwelt und der Gesellschaft.
Hallo.
Uns geht's gut. Ich wollte mal hallo. Also er ist Thorsten vom Deutschlandfunk. Deutschlandfunk.
Radio.
Deutschlandfunk.
Ja.
Und das ist ja ganz besonders.
Wer hört denn so?
Wer hört denn sowas, fragt sich noch der nette Trucker in der Werkskantine. Na, sie zumindest. Stunde 1 im Deutschlandfunk Kultur. Heute mit dem Künstler Henrik Eiben. Und schon stehen wir vor seinem Atelier.
Ja, ist ein bisschen Fort Knox-mäßig, wie das hier aufgebaut ist. Also
schwere Stahltür.
Schwere Stahltür. Ja, komm rein. Das ist mein Reich. Hier habe ich mal so, ich bin ein bisschen buchaffin, kunstbuchaffin, meine Bibliothek oder ein Teil davon, das soll irgendwann mal ordentlich sein und so, wie du siehst.
Stecken überall alphabetische Schilder drin und ist aber, sieht schon ziemlich geordnet aus im Gegensatz zu meinem.
Das macht dann doch irgendwann Sinn, wenn halt auch mehrere Leute da Zugriff haben. Man hat ja immer selbst eine Ordnung, aber das geht natürlich dann flöten, wo ich natürlich auch meine Freunde dazu animiere, auch Kunstbücher anzuschauen, wenn die das dann woanders hinlegen. Und hier draußen machen wir sonst auch sonst so Kisten bauen, so das ganze Verpackungszeug passiert da draußen, dann ist das nicht so hier in dem Atelier. Und das ist so mein Reich, wo viel gleichzeitig geschieht. Ja, also es gibt hier zwei Zeichentische. Ich arbeite im Stehen, was alle Papierarbeiten und so angeht. Ich sitze eigentlich nicht. Ich sitze nur zum Bier trinken und Kaffee trinken. Und ich glaube halt daran, wenn man Papierarbeiten macht und dreidimensionale Arbeiten gleichzeitig in dem gleichen Raum stattfinden, dass die sich gegenseitig beeinflussen.
Also der Tisch ist also relativ hoch und es stehen unendlich viele kleine Farbtöpfchen oder Farbschälchen drauf. Das sind Aquarellschalen, ne? Und mit Aquarellfarben, wahnsinnig viele Pinsel auf der einen Seite. Und im anderen Bereich des Raums, wenn ich mich so umschaue, stehen zum Beispiel farbiges Glas am Boden. Das heißt, du arbeitest relativ viel mit so farbigem Glas, das in Gestelle gebaut wird und dann so schöne leichte Schatten, Farbschatten an die Wände wirft und überall hängen Gestelle rum mit so kleinen Sachen und an der anderen Wand sind es ein paar Skulpturen, die da rumhängen.
Ja, also es ist halt so, dass für mich das sehr inspirierend ist und wenn ich hier reinkomme, hat man ja unterschiedliche Moods, in denen man sich befindet und wenn ich dann hier reinkomme und die Tatsache, dass überall irgendwas ist, verleitet mich dann dazu einzusteigen, also dass die Arbeit, ich sag mal, durch die Auseinandersetzung, dass ich das immer sehe, kann ich sie immer abgleichen, wie weit oder was fehlt oder was kommen muss. Somit kommt nicht so ein Leerlauf zustande. Dann zeige ich dir noch folgenden Raum, das hat sich so über die Laufe der Zeit hat sich das so entwickelt, was so das Equipment angeht.
Werkstatt.
Werkstatt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und von ersten Handgeräten, die man hatte, kamen immer mehr so stationäre Geräte. Ich glaube, das ist der Fachbegriff dafür.
Kreissäge sehe ich vor mir.
Kreissäge und Bandsäge und eine Stanley-Bohrmaschine heißt das.
Standbohrmaschine und eine Schleifmaschine dahin.
Ja, und dann wird mir nahegelegt, dass wir nochmal eine größere Schleifmaschine brauchen, so eine Bandschleifmaschine. Also so, das kommt dann halt, die Arbeit entwickelt eigentlich auch ein bisschen, was man braucht.
Setzen oder nicht setzen?
Ja, setzen. Nimm den Platz gerne.
Ah, der ist schön, der Stuhl. Geschwungener Holzstuhl. Skandinavisches Design.
Ja, es ist so eine komische Affinität, die ich auch erst so später entdeckt habe. Also, weil ich finde, diese Art und Weise, wie gewisse Möbel auch technisch gemacht worden sind, einfach sehr ansprechend und muss hier leiden ein bisschen.
Weil er mit Farbe bespritzt wird.
Ja, also ich bin der Meinung, dass auch Möbelstücke benutzt werden müssen und gehe nicht ganz so pflegsam damit um, also ganz normal.
Ein international arbeitender Künstler. Galerien in London, New York, Köln, Berlin, wohnt in Hamburg, hat ein herrliches, großes, L-förmiges Atelier. Man hört den Raum wahrscheinlich schon ein bisschen hallen im Hintergrund. Warum geht er nicht weg, dort, wo die Kunst in Deutschland am bedeutendsten, wichtigsten, vollsten ist, nämlich nach Berlin?
Eine gute Frage. Die hatte ich mir natürlich auch gestellt, als ich noch Student war, wo die Reise danach hingehen sollte. Und Berlin war natürlich ganz weit vorne oben auf meiner persönlichen Liste. Aber ich war mir unsicher, den Schritt zu tun, weil ich dachte, dass ich in Berlin damals wahrscheinlich untergehen würde, weil meine bis dato Berlin-Trips und Erfahrungen waren immer überwältigend und sind sie immer noch. Und Hamburg ist, zum Glück ist Hamburg nur anderthalb Stunden entfernt mit der Bahn. Deswegen ist es nicht so out of reach, aber ich war noch nicht so weit in meiner künstlerischen Sprache. Und ich dachte, wenn ich nach Berlin gehe, dann werde ich zu sehr durch die täglichen und immerwährenden Events, die da stattfinden, auch vor allem im Kulturbereich, werde ich eigentlich mehr abgelenkt, als dass ich sonst eine konzentrierte Situation finde. Und da ich in Hamburg zur Schule gegangen bin, habe ich auch das Hamburger Nachtleben, das kannte ich und dachte, okay, gehen wir wieder zurück zum langweiligen Hamburg. Das hat sich als doch richtiger Schritt irgendwie erwiesen für mich und vor allem für meine Arbeit, einen Ort zu finden, wo man wirklich kontemplativ, man hört hier die Möwen durch geschlossene Fenster in diesem Industriegebiet zu sein und seine Gedanken nicht nur nachzuhängen, sondern zu formen und zu finden und umzusetzen.
Was zeichnet denn aus deiner Perspektive deine Kunst aus? Also das sind abstrakte Sachen, du hast eben schon gesagt, das ist Arbeiten auf Papier, dann skulpturale Arbeiten. Oft sind es ja nur Farbflächen, die aufeinander stoßen. Unterschiedliche Materialien werden in Skulpturen konfrontiert. Wir haben eben schon gesagt, Glas wird eingebaut, das Licht bricht, Schatten wirft und so weiter.
Was meine Arbeit ausmacht? Ich glaube, meine Kunst ist, glaube ich, eher leise. Also so würde ich es beschreiben. Tut mir leid, meist meine Kunst beschreibe eher mit musikalischen Ausdrücken, aber so würde ich es beschreiben. Dieses eher leise, also nicht so aufdringlich, glaube ich, das ist zum einen der Fall und sie ist natürlich schon die Konfrontation meistens von unerwartetem Materialspiel und was andere Leute so sagen, ist so eine Leichtigkeit und manchmal auch so eine humoristische Herangehensweise.
Plötzlich tauchen Reißverschlüsse in Bildern auf, also Farbflächen, die mit Knöpfe und sowas. Was soll das?
Dass man als Typ überhaupt Stoffe näht oder so. Meine erste Einzelausstellung in einem Offspace hieß Frauenkunst. Da habe ich Stoff überhaupt für mich entdeckt. Ja, ich glaube, diese, vor allen Dingen damals, das Gegenarbeiten gegen Klischees fand ich super spannend und hat mir so einen Freiraum gegeben. Und es zieht sich eigentlich wie ein roten oder Faden durch meine Arbeit durch, dass ich eigentlich Arbeiten mache, die sich so Zwischenraum bewegen. Dass man häufig vor den Arbeiten steht und sagt, was gucke ich mir eigentlich an? Ist es eine Skulptur oder eine Malerei? Oder ein amerikanischer Sammler hat mal eine Glasarbeit gekauft und sagte, als er den farbigen Schatten an der Wand sah, oh, it's like a watercolor. Und da wusste ich so, ja, die in Anführungsstrichen wertfreien Dinge, die ich probiere zu machen, wo Leute möglichst viele Steigbügel haben, um einzusteigen aus ihrer Sicht, wie sie geprägt sind. Das ist eigentlich so mein Ziel, dass Leute, ich glaube, so ihre eigene Sache in den Sachen sehen können.
Wenn ich das selber beschreiben sollte, dann gibt es eben diese wunderbar zarten Watercolors, also Aquarelle, wo aber schon das Formvokabular der klassischen Moderne aufscheint, also Linien, Flächen, die aufeinanderstoßen, sich quasi durchdringen, aber alles ist sehr flüchtig, sehr leicht, also Leichtigkeit wäre auch etwas. Das Gleiche finde ich auch immer wieder in den Skulpturen wieder, also eine Art von, ja, es ist, du hast eben gesagt, dass manche es humoristisch nennen. Ich würde sagen, es ist im Grunde genommen die Moderne in ihrer, sagen wir, nachmodernen Form. Das heißt also, die Moderne, die ja auftritt mit Leichtigkeit auch, also in der Architektur, klassisches Bauhaus ist Architektur der Leichtigkeit, aber sie hat trotzdem was Starres, was Dogmatisches oft mitgeführt, während du das aufbrichst. Also Richard Serra ist Minimalismus mit Schwere. Du benutzt dieses Vokabular, aber machst Leichtigkeit daraus, Transparenz. Ist das eigentlich auch eine postmoderne Moderne?
Also ich glaube, was so die Begriffe angeht, das ist so, da mache ich mir nicht so viel Gedanken, aber was du richtig gesagt hast, ist so, dass ich natürlich geprägt bin eigentlich schon ein bisschen von der minimalen Sprache. Was ich aber so ein bisschen schwierig finde, dass diese Jungs damals halt durch ihre Manifeste das eine gelobt haben und das andere verdonnert haben und so eine Hierarchie reinbringen. Und ich probiere diese Hierarchien nicht zu bedienen. Und vielleicht ist es eine minimale Sprache, aber ich probiere das Menschliche wieder reinzukriegen. Denn damals im Minimalismus wurde viel über die Industriemöglichkeiten, wurde künstlerische Handschrift immer mehr unwichtiger gehalten, rausextrahiert. Und ich glaube, mittlerweile dieser Perfektionsgedanke, der da auch mitspringt oder der Unterschied oder das, was da untersucht wurde. Ich habe festgestellt im Laufe der Zeit eigentlich, die Schönheit oder die wahre Sache sind die Fehler in dem Material, in den Sachen. Und ich sage mal, Baudelaire hat das auch mal meines Wissens gesagt. Das hat mich doch sehr geprägt, dass der Meister der Worte, der war immer ziemlich stinksauer über die Natur und meinte so sinngemäß, dass die Natur immer besser sei als er. Ich denke auch so, wenn man einen Baum sieht und da wächst ein Ast raus, dann sagt man, oh, das ist ja asymmetrisch, so würde man nie denken. Und ich glaube, in dieser Konfrontation mit dem Imperfekten und mit dem Humanen, Ding, also dass ich das auch alles mache, ich glaube, das ist so ein bisschen der Trigger, was meine Arbeit so ausmacht, mit diesen verschiedenen Komponenten zu arbeiten.
Was heißt denn das, wenn du morgens ins Atelier kommst? Wie ist denn überhaupt dein Tagesablauf? Also wie machst du das?
Ich bin eigentlich schon so jemanden, der eigentlich kontinuierlich arbeitet, weniger auf Projekte. Früher war eine Entwicklungsphase, wo ich dachte, der Endpunkt der Entwicklungsphase ist immer eine Ausstellung. Mittlerweile sehe ich das alles im Fluss, in einer Entwicklung, im größeren Ganzen. Und das hat auch ein bisschen meine Arbeit verändert. Das kann man wahrscheinlich retrospektiv dann irgendwann mal sehen, aber also von der Denkweise auf jeden Fall.
Was hat sich da geändert?
Dass ich weniger dogmatisch denke, dass ich viel mehr mir selber zulasse innerhalb zum Beispiel einer Ausstellung, dass nicht alle Arbeiten müssen komplett verstanden sein, sondern sie dienen auch manchmal, Fragen zu stellen, um sich auch weiter zum nächsten Level oder der nächsten Erkenntnis zu erreichen. Da sieht man einfach, dass das eine weniger mit der Perfektionsgedanken zu tun hat. Ja.
Wenn hier, es wird ordentlich gebohrt im Gebäude irgendwo?
Das kann hier mal sein. Ich glaube, das sind Auflagen seitens von Brüssel, die hier sicherheitstechnisch gemacht werden, hier die ganzen Sprinkleranlagen und so. Das ist, glaube ich, dem Alter des Gebäudes zollt es, diese Maßnahmen.
Hier hängen ja unendlich viele, nicht unendlich viele, es sind aber eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Sachen. Springst du eigentlich zwischen den Arbeiten hin und her oder morgens von 9 bis 10 zeichnen, von 11 bis 12 aquarellieren, dann Skulpturarbeiten bis 16 Uhr, 17 Uhr fällt der Hammer. So stelle ich es mir vor.
Ja, also es ist eigentlich so, dass ich doch tatsächlich so wandle im Atelier, was mich so anspringt. Und es gibt hier mittlerweile durch den Luxus, dass es hier so groß ist, kann ich hier viele Dummies und Dinge stehen lassen, versuchst du dann und da hinten diese farbige Konstellation da von den vier und dann links an der Wand siehst du das andere Ding, wo eine Idee nochmal aufgegriffen wird und anders umgesetzt wird, und Zeit spielt da eine sehr große Rolle, bis eine Arbeit fertig ist. Das merke ich auch im Status, wo ich mich jetzt befinde, dass Zeit generell hohes Gut hat, und umso mehr ich Zeit den Arbeiten gebe, umso besser werden sie. Allein schon die Tatsache, dass ich sicherer bin, aber die Arbeiten bestimmen eigentlich ein bisschen, wo, nicht nur wo die Reise hingeht, sondern wann sie auch fertig sind, durch die Konfrontation miteinander. Schärft auch praktisch sich das Auge und somit auch die Parameter, wonach man das dann beurteilt.
Ist dann Hamburg für dich dann sowas wie ein perfekter Rückzugsort, wo dann diese Arbeiten auch reifen können, wo du ihnen die Zeit geben kannst? Ich meine, irgendwann wird der Galerist anklopfen und sagen, lieber Henrik Alm, jetzt ist aber gut, jetzt brauche ich 3 oder 5 oder 25.
Genau so ist es. Also diese Fragen, die kommen, und ich liebe es und ich hasse es gleichzeitig. Falls ich mal so Zeit habe und der Galerist sagt, die Messe ist da oder das, wäre doch schön, wenn du mal so ein paar Papierarbeiten machen kannst, dann sage ich meistens ja, ich probiere es. Aber man kann nicht jetzt sagen, oder es entzieht sich einfach meiner Einschätzung, wie viel ich zum Beispiel, wie viel Papierarbeiten ich schaffen könnte in einer Woche. Da kann halt 3 entstehen, 5 oder auch gar keine, obwohl ich jeden Tag arbeite. So. Und das ist eigentlich, finde ich, immer noch ziemlich spannend bei mir, dass es halt noch, ich will nicht sagen, weiße Stellen gibt, aber dass in der Kunst es einfach in der Art und Weise, wie ich sie betreibe, dass man nicht alles kontrollieren kann und manchmal auch die Arbeiten zu einem sprechen müssen, bis man weiß, jo, das ist es.
Du hast vorhin gesagt, dass deine Arbeit von dir immer gern mit musikalischen Metaphern beschrieben wird. Da hinten steht eine riesige Stereoanlage. Ist Musik irgendwas, was dich bei der Arbeit unterstützt, wo du dir Inspiration holst?
Musik war schon während meines Studiums eigentlich mein Begleiter. Und es ist eigentlich, ich würde sagen, ist mein Begleiter in die Arbeit hinein. Also jeden Tag kommt man ja anders irgendwie emotional hier rein. Und mal muss es so Upbeat-Sachen sein oder ganz ruhige Musik oder auch mal gar keine Musik. Früher habe ich sehr viel Musik gehört oder jedes Mal gehört. Mittlerweile gibt es auch mal einen Tag, wo ich keine Musik höre. Aber Musik ist schon auf ihre Art ein großer Inspirationspool, vor allen Dingen Emotionsbegleiter, um in den richtigen Mut zu kommen, um Kunst zu machen, also für mich oder so. Und auf die richtige, ich sag mal, Temperatur oder so einzusteigen. Manchmal ist man über dem Level, dann braucht man Musik, um runterzukommen. Manchmal ist man darunter, dann kann die Musik helfen, um da reinzukommen. Ich finde, Musik ist die Ausdrucksform künstlerischer Art, die am direktesten wirkt. Und ich würde gerne Kunst schaffen, die, also es wäre mein ultimatives Goal, wenn sie halt auch so einen treffen könnte. Also es ist eigentlich, oder so einen berühren kann, wie die Musik, die schafft, durch alle Vorteile trotzdem dein Herz zu berühren.
Wenn du jetzt eine auflegen würdest, was würdest du jetzt auflegen?
Jetzt würde ich von Chet Baker, und der Song würde heißen You Can't Go Home Again.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Der Künstler Henrik Eiben stellt uns heute die Kunststadt Hamburg vor. Im weitläufigen ehemaligen Fabrikgebäude geht's jetzt Trepp auf, Trepp ab, vorbei an duftenden Shisha-Tabaklagern und Waschmaschinenstapeln, weiter zum Atelier des Künstlers Thorsten Brinkmann.
Ja, ey, mal durchatmen hier, ey.
Komm, ja, Mann, Digga, du!
Ich war schon wieder nicht joggen die letzten 2 Wochen, ey. Merk ich sofort, ey.
So, jetzt sind wir in einem anderen Atelier. Thorsten Brinkmann, Fotograf.
Ja, Fotograf will ich jetzt nicht sagen.
Also am Ende stehen Fotografien und...
Nee, nicht nur. Nee, das ist falsch. Also gibt es auch Fotos, aber es gibt viele Installationen und Skulpturen und Objekte und Videos. Deswegen ist Fotograf eigentlich die falsche Bezeichnung.
Okay. Wir verstehen uns gut, man merkt das schon. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist im Wesentlichen um Inszenierung, um Modelle, Kostüme, wilde Zusammenstellungen von Accessoires und Entourieurs geht.
Ja.
Im Grunde genommen dann wiederum um Identitäten, die dadurch transportiert werden.
Also bei den Fotoarbeit, bei diesen da zum Beispiel ist das so, ja. Ne? Also ja, bei diesen Selbstinszenierungen, mit diesen Objekten ist das so.
Ja. So eine Art Rüstung sieht man da drauf.
Ja, das sind Objekte, die man hier so rumliegen sieht, mit denen arbeite ich seit Jahren. Und ein Teil sind eben diese Selbstinszenierungen, da kostümiere ich mich mit diesen Dingen und baue auch die Hintergründe aus diesen Fundobjekten. Das ist also ein oller Teppich, das ist der da liegt, nur die Rückseite davon. Und dann sind es so Anlehnungen an so Renaissance-Malereien oder so ein Spiel mit diesen Codes im Grunde, würde ich sagen.
Ja. Heute geht es ja darum, also im Radio geht es darum, dass ich einfach mir einen Künstler rausgesucht habe, nämlich in dem Fall Henrik, ja, und ihn gefragt habe, das Zentrum Deutschlands in der Kunst ist Berlin und vielleicht noch Köln und sowas. Wie ist denn das jetzt mit der Künstlerszene in Hamburg? Also kennt ihr euch alle? Was zeichnet die aus?
Da gibt es schon eine Künstlerszene, die ist halt nicht so groß wie in Berlin, aber man kennt sich da schon. Also ich kenne da viele. Also das hat ja auch einen Vorteil. Man braucht ein halbes Jahr lang, geht man dann nirgendwo hin und dann geht man wieder hin und man trifft sie alle wieder. Also ich finde es, mir gefällt das ganz gut in Hamburg so. Also ich kann mich ja auch gut konzentrieren mit dem Arbeiten. Also ich brauche auch nicht auf jede Ausstellung gehen. Also hier habe ich halt meine alten Weggefährten schon seit Jahren. Also das ist wirklich eine große Vertrautheit so mit denen, also die hier geblieben sind, ne? Und die treffe ich auch immer wieder, wenn ich auf Ausstellungen gehe. Ich kann mir halt vorstellen, dass sich das in Berlin einfach ein bisschen verteilter und ein bisschen verzerrter ist oder vielleicht nicht ganz so eng, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, also ob da so ein großer Unterschied ist oder so.
Wie arbeitest du hier in Hamburg?
Ich habe so einen richtigen Rhythmus eigentlich, aber das ist auch familienbedingt. Also ich habe ein Kind und dadurch ging das eigentlich ziemlich, bei mir jedenfalls ziemlich, morgens Kind erstmal in die Kita bringen und dann gehe ich arbeiten. Ne?
So. Ja, da ist eigentlich sein Arbeitsethos, sag ich mal, ein bisschen ähnlich wie meiner. So eine Art von nicht auf ein Projekt hinzuarbeiten, sondern eigentlich in so einem Kontinuum zu arbeiten.
Ja, es ist schon so, also es entspricht überhaupt nicht der romantischen Vorstellung von vielen, dass man halt mal kommt und mal was macht.
Das Originalgenie.
Ja, also ich musste immer viel dafür arbeiten. Also das Geniöse war mir nicht in die Wiege gelegt in der Form. Also man muss viel arbeiten, ich jedenfalls muss viel machen. Henrik, glaube ich, genauso. Und ich glaube aber tatsächlich, alle, die irgendwie da, bei denen das irgendwie aufgeht, dass sie da irgendwo mit hinkommen, die machen alle viel. Also das ist einfach ein Irrglaube, zu denken, man macht mal was und das ist grandios. Das ist einfach so nicht. Man muss einfach viel machen. So, auch wenn man vielleicht nicht weiß, was man machen soll, man macht trotzdem was.
Woran arbeitest du denn jetzt gerade?
Ich arbeite immer an vielen Sachen gleichzeitig. Also sieht man hier, also solche Assemblagen mache ich. Solche.
Was ist das? Was sieht man da genau?
Also was man sieht, muss man von hier hin. Das ist ja auch nicht fertig jetzt. Das wird irgendwann nicht drauf.
Ja, ich habe
es mir. Das ist echt scheiße. Ja. Und da gibt es eigentlich so Landschaftsmotive, die aus Fundstücken gebaut sind. Alles so Gebrauchsgegenstände, alte. Und die Ideen zu den Arbeiten kommen viel aus dem Machen heraus, aber ich speise es auch aus der Kunstgeschichte.
Ist Hamburg dann eher der Rückzugs- und Produktionsort oder ist es für dich der generelle Kunstort, an dem du von Sammlern besucht wirst und die ganzen Kuratoren hier auflaufen?
Nee, da muss man schon sagen, also wenn man jetzt nur sich auf Hamburg konzentrieren würde, das wird schwer. Also das glaube ich auch, dass das nicht aufgehen würde. Ich habe auch mehrere Galerien, wie der Henrik auch, in verschiedenen Städten und Ländern. Und insofern ist das hier Arbeitsort und Lebensmittelpunkt. Und von hier aus geht es dann überall hin. So. Und wenn das sich nur auf Hamburg begrenzen würde, würde einfach auch nicht gehen. Also ich könnte auch nicht davon leben. Das ist einfach so. Da gibt es zwar viel Potenzial in dieser Stadt, aber es ist trotzdem auch begrenzt, was hier möglich ist. Es gibt durchaus da sehr fördernde Sammler und auch Kuratoren, aber das muss man schon anders aufstellen.
Warten alle Hamburger Künstler darauf, dass Falkenberg irgendwann mal ins Atelier stapft und sagt, das.
Die freuen sich sicherlich alle, wenn der mal, also ich weiß gar nicht, ob der in Ateliers kommt, aber wenn der was von ihnen haben möchte, das freuen sich alle, klar. Also in dem seiner Sammlung zu sein, es schadet keinem.
Ne? Große Sammlung, die jetzt in Phoenixhallen in Harburg ist.
Genau, ja. Also ich habe mich auch gefreut, als der von mir dann endlich da mal Arbeiten da in seine Sammlung geholt hat, ne? Weil in dem Umfeld dann gezeigt zu werden, das ist eine gute Sammlung. Mir gefällt es auch gut, da dabei zu sein.
Henrik, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht auf diesen Teppich nochmal... Ich wollte da eigentlich durchgehen, hat aber nicht geklappt, aus Gleichgewicht zu gehen. Ja, bist du eigentlich auch bei Falkenberg?
Nee, glaube ich nicht.
Nein. Das passt einfach nicht.
Nein, das Witzige ist, wir hatten schon einige Trinkerfahrungen und ich finde aber trotzdem seine Sammlung super und auch das, was er für Hamburg macht oder dass er hier so den Ort ausgesucht hat, um sich zu präsentieren, beziehungsweise die Sammlung und so. Es tut allen gut, denke ich. Aber ich glaube, er hat so sein Urinteresse oder wie seine Sammlung aufgebaut ist. Es ging eher in eine andere Richtung. Aber menschlich verstehen wir uns sehr gut und da sind ja auch gar keine Ambitionen. Also ich respektiere ihn und nicht ehren ist zu viel, aber ich finde es eigentlich toll, was er macht und was er leistet und wie er das macht und für seine Ideen. Und er ist auch ein ganz guter Schreiber. Ich habe ein paar Bücher gelesen, wie der das on the fly hinkriegt, neben seiner Tätigkeit. Doch sehr erhellende Momente hatte ich da beim Lesen.
So ein Weggehen jetzt von dem Atelier von Thorsten Brinkmann. Wir gehen gerade an der Waschmaschine, an der Spülmaschine vorbei. Okay, hier gibt es noch ganz andere Büromöbel lagern hier. Welche Musik würdest du dir denn jetzt vorstellen? Für deine Playlist, die du geschrieben hast.
Jetzt hätte ich dann wahrscheinlich Dark Knights gespielt von meinem jüdischen Trompeter, New Yorker Trompeter-Entdeckung. Ich habe halt den Namen jetzt gerade vergessen.
Das ist die Playlist. Avishai Cohens.
Ja.
Dark Knights. Und schon sind wir mit dem Künstler Henrik Eiben vom Industriegebiet in Hamburg-Billbrook in die Innenstadt gefahren, zur Admiralitätsstraße, dem Hotspot der Hamburger Galerienszene und gehen zuerst in die legendäre Buchhandlung dort, Sauter und Lackmann.
Wenn du hier reingehst, wo drängt sich am meisten hin?
Also allein diese Atmosphäre und diese Liebe zu den Büchern, die hier einfach nicht nur in der Fülle oder Quantität ausgestellt sind, sondern einfach... Da bleibt die Zeit stehen und im wahrsten Sinne des Wortes kann man einfach auch stöbern und sich treiben lassen. Und es gibt hier so viele Andockungsmomente, die man einfach aufgreifen kann. Vielleicht geht man mit ganz anderen Büchern raus oder einer ganz anderen Intention oder ist man anders stimuliert, als wie man reingekommen ist. Das liebe ich an diesen Laden. Meistens gehe ich da hinten so eher zu den Malereien-Positionen. Das ist schon ziemlich einzigartig.
So, jetzt gucken wir mal was. Komm, es ist ja nach A bis Z. Hier sind wir bei P. Müssen wir E gucken? Eiben. Mehrere, guck mal hier.
Ja. Sie haben sogar meine erste Publikation. Darf Henrik Eiben bleiben? Also diesen Zettel, da habe ich einfach einen Zettel auf die Tür meines Meisterschülerateliers geklebt und ein Freund von mir, Jonas, hat eine Karikatur von Franz Ackermann gemacht und ein paar Wörter dazu gedichtet und somit ist das Cover entstanden.
Da steht jetzt, darf Henrik Eiben bleiben.
Bleiben. Und Kommentar nein. Ja, es beschreibt ein bisschen vielleicht manchmal the state of mind von den Sachen, also diesen humoristischen Aspekt, den ich auch mir gegenüber habe, dass das Lachen auch erlaubt ist.
Mhm. Wie ist das, plötzlich seine Sachen dann in so einem geliebten Buchladen zu sehen?
Witzigerweise habe ich das noch nie gemacht, aber das ist schön und da sieht man, dass diese Philosophie dieses Ladens, dass es halt nicht gepolt ist auf die Bestsellerlisten, sondern hier findet man sicherlich Sachen, die man sonst in Antiquariaten findet und die sind einfach hier.
Sag mal, so viele Künstler dann auf einem Raum oder auch wenn wir jetzt gleich in die Galerien gehen, dieses Auseinandersetzen mit dem Werk von anderen, du hast unendlich viele Kunstbücher in deinem Atelier gehabt, welche Rolle spielt das?
Ich bin eigentlich Fan von Kunst und es geht eigentlich, wenn ich gute Kunst sehe, dass ich das sehr inspirierend finde. Also das ist Nahrung für die Seele. Und dann geht es halt nicht darum, ob es abstrakte Kunst ist oder figürliche oder was für Kategorien. Wenn irgendwas so ansprechend, so einmalig ist, dann hat es unheimlich Stimulanzeffekt. Also ich sehe das eigentlich so, dass mein Werk vielleicht so ein Faden ist, der so reingewebt wird in die Zeitstrecke der Kunstgeschichte vielleicht. Da gibt es keine Kategorien oder Unterschiede.
Also wenn die Bücher hier bei dem tollsten Kunstladen in Hamburg stehen, deine Sachen, dann bist du schon zumindest in der Kunstgeschichte der Gegenwart angekommen. Okay, dann gehen wir mal zur Kasse. Ich kaufe mir nämlich das kleine Büchlein. Das muss dann schon sein für diesen Kunstladen. Hier komme ich ehrlich gesagt auch nie raus, ohne irgendwas gekauft zu haben. Und insofern war das doch eine einfache Wahl heute.
Genug der Kassenbon oder brauchen Sie auch einen EC-Beleg?
Ich bräuchte den Kassenbon. EC-Beleg brauche ich nicht.
Okay.
Danke
Ihnen.
Tschüss. Tschüss. Wir stehen jetzt hier in der Admiralitätsstraße, also vor den Galerien. Welche Bedeutung haben die eigentlich hier? Gibt es hier wirklich herausragende Galerien?
Ich würde sagen, wie Thorsten schon sagte, die Szene ist sehr viel kleiner als in Berlin, aber es gibt hier schon eine Geschichte und die geht sehr weit auch zurück, was zumindest die zeitgenössische Kunst angeht. Da gibt es halt schon interessante Galerien wie Galerie Sver Semmler oder Jürgen Becker, die halt Position auch gerade für junge, aufstrebende Künstler kunstgeschichtlich interessant sein können oder sind. Oder die Produzentengalerie, die auch schon Generationswechsel hinter sich hat und einfach den Staffelstab weiterträgt, Matthias Güntner. Und es gibt hier schon einige, wo halt Neues und Altes sich so eigentlich ganz gut homogen sich verwebt.
Wo gehen wir jetzt rein?
Ich würde sagen Galerie Sver Semmler. Schauen wir mal rein, was sie haben, falls wir reinkommen.
Erstmal klingeln.
Ah, Robert Barry.
Hallo.
Ist es open?
Yes.
Aber sag mal, du bist in Hamburg zur Schule gegangen, dann gibt es diese Galerienszene, man will als Künstler in Galerien, du bist aber in keiner Hamburger Galerie vertreten.
Nein.
Nur in London, New York, Köln, Berlin.
Ja, also ich hatte...
Salzburg, Zürich.
Ja, ich habe auch in Hamburg oder ich stelle auch ab und zu in Hamburg aus und ich kenne auch Leute, die sich für Kunst interessieren. Das ist das Interessante an Hamburg. Hamburger sind traditionell gutbürgerlich, historisch gesehen immer schon sehr künstlerisch oder an Kunst interessiert und sind auch die treibende Kraft kulturpolitisch. Hier in Hamburg zumindest. Ich hatte halt, wie gesagt, am Anfang meines Werdegangs hier auch eine Galerie in Hamburg. Aber da haben sich einfach die Wege aus unterschiedlichen Gründen sich entzweit. Das hatte weniger eigentlich mit der Freundschaft, die wir aufrecht gehalten haben, zu tun, sondern einfach andere Umstände, die dazu geführt haben. Deswegen habe ich eigentlich keine Hamburger Galerie. Die Sachen, die sich inzwischen auch für mich so ergeben in anderen Städten und Ländern sind einfach interessanter.
Auch ökonomisch interessanter?
Vielleicht auch, aber das ist weniger der Gedanke, sondern einfach, ich glaube, warum ich Künstler geworden bin, ist einfach dieser Challenge, seine Kunst in anderen Kontexten zu sehen. Wenn man die Möglichkeit im Ausland hat, dann wird doch die Kunst, die man macht, auch vielleicht anders gelesen. Das ist wiederum sehr spannend in meiner Entwicklung oder für mich.
Aber findest du es auch nicht irgendwie merkwürdig? Du hast irgendwann mal angefangen, Kunst zu studieren, du hast irgendwann mal angefangen, Kunst zu machen, du hattest Galerienkontakte. Aber dann sieht man jetzt in Berlin, habe ich in der Ausstellung gesehen, die kleinste Zeichnung liegt bei 2700, wenn ich mich recht entsinne. Und dann ist es aber sehr schnell im fünfstelligen Bereich, große Reliefarbeiten sind im hohen fünfstelligen Bereich und so weiter und so weiter. Überrascht dich das nicht manchmal selbst? Also dann auch ökonomisch, dann guckt man auf die Zahlen und denkt, puh, das muss man sich erstmal leisten können.
Ja, also das konnte ich mir definitiv nicht vorstellen während meines Studiums. Das war auch eigentlich nie die Situation, wie sie jetzt ist. Ich glaube, also ich zumindest konnte es mir nicht vorstellen, dass die Reise dahin ging, konnte oder ist. Ich habe eigentlich ein sehr beschützendes Team um mich. Also ich sage jetzt meine Galeristen, mit denen bin ich freundschaftlich verbunden. Und das sind die Gespräche nicht nur Business orientated, sondern da spricht man auch über private Dinge. Und ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob es der einzige Weg ist, aber für mich ein Weg, um Erfolg reich zu sein.
Aber Galeristen werden auch mal gefragt, dieser Alben, das ist jetzt einer, der gerade ein bisschen am Abheben ist. Was passiert eigentlich in 10 Jahren mit dem? Kann man natürlich nie genau sagen, aber ist das auch eine sichere Anlage?
Kunst ist nie eine sichere Anlage. Kunst ist en vogue jetzt. Also ich glaube, Kunst sollte man nicht aus ökonomischen Gründen kaufen. Es ist eigentlich so, wie ich oder wie wir damals Musikplatten gekauft haben. Das widerspiegelt auch vielleicht die Fragestellung, mit denen du dich beschäftigt hast in einer Zeit. Und später können vielleicht dich andere Sachen beschäftigen und dann würdest du dich vielleicht für andere Dinge interessieren. Aber es ist auch in der Literatur. Die ersten Bücher, die du gelesen hast, führen zu nächsten Büchern mit anderen Inhalten und es repräsentiert vielleicht so ein bisschen deine Denk- und Sehart und hilft vielleicht zu evozieren deine Persönlichkeit.
Wie bist du eigentlich in das Galerienbusiness reingekommen?
Es ist eigentlich so auch ein reiner Zufall. Wie ich schon vorhin erwähnt, war das so, dass ich Kunstgeschichte nicht am Schreibtisch lernen konnte oder wollte und hatte damals Praktika gesucht bei Auktionshäusern dieser Stadt. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat.
Das hat in Hamburg gespielt.
Und die Interessenten für die eingereichten Arbeiten, die kamen mir vor wie Fans von Fußballvereinen und konnten mir halt so viel erzählen über die einzelnen Exponate, dass man automatisch, ob man wollte oder nicht, ein Wissen ansammelte, was ganz natürlich war, dass man Arbeiten aufgrund der Art und Weise, wie sie gemalt worden sind, einstufen konnte, in welches Jahrzehnt oder welches Jahrhundert sie müssten und so. Und so war mein Zugang zur Kunstgeschichte. Und dann gab es halt das Momentum, dass ich das dann irgendwie hatte und wollte was Neues. Und dann bin ich zufällig in eine Galerie gegangen, Vera Munro, und habe eine Ausstellung gesehen von Günter Förg, Zeichnung, die ausgestellt worden sind auf Tischen. Die fand ich sehr gut und ging raus und habe mich dann gefragt, ob Vera Munro vielleicht bereit ist, ein unbezahltes Praktikum mit mir zu machen. Und so bin ich eigentlich in die Galerienszene reingerutscht, also überhaupt die Welt zu sehen von einer Galerie, was mir total fremd war. Das schien anscheinend, habe ich anscheinend ganz gut gemacht und hat sie mich gefragt, ob ich auf der nächsten Kölner Messe ihr helfen würde. Das war schon so, ich sag mal, ein Eye-Opener für mich, wie die Welt danach aussieht, nach dem Kunstakademie-Leben.
Also Kunstrummel.
Der ganze Kunstrummel und allein ganz pragmatische Dinge, wie man Kunstwerke einpacken kann, wie werden die transportiert, wie soll man solche Sachen installieren. Darüber hatte ich auf jeden Fall vorher in der Form noch nie nachgedacht. Naja, auch zu sehen, wie das aussieht, wenn das Licht aus ist und wenn the spot on ist. Also das hat schon sehr humoristische Züge teilweise.
So, was willst du hier sehen? Was willst du hier noch rausfinden?
Ich finde diese Robert Barry-Arbeiten, die wir hier sehen, ziemlich spannend.
Und ich habe letztes Mal in Neapel gesehen.
Ja, ich finde Robert Barry, das ist zum Beispiel ein Künstler, den begegne ich oder seinen Arbeiten immer wieder. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich, umso mehr ich oder mich konfrontiere mit den Arbeiten, kriege ich eine Ahnung, wie viel ich noch verstehen muss. Ich finde es eigentlich, diese Reduktion der Mittel und diese Poesie, die er damit freisetzt, finde ich einfach immer wieder verblüffend, wenn ich da vorstehe.
Ja, wo wir vorstehen, ist ein Blatt, ungefähr 60 mal 50 oder 70 mal 50. Da ist in Kreuzform, stehen nur wenige Worte drauf. Insgesamt 2, 4, 6, 8. Sowas wie sad, neglect, unless,
given,
looking,
leaving,
ja,
neither, a while.
Ein ganzes Leben drauf auf diesem kleinen Blatt. Und daneben steht, sind sie freier im Raum verteilt, die Worte, false und sowas, ganz kleine, zarte Buchstaben, die totale Reduktion.
Ja, also es hat fast schon Zen-haftes, so irgendwie von weitem weg wird man vielleicht so zwei eingerahmte weiße Papiere sehen. Vielleicht merkt man schon, dass da irgendwas drauf ist, aber beim näheren Hingucken oder Einlassen, umso mehr man sich einlässt, umso größer wird die Welt freigesetzt, die da vielleicht vermittelt werden soll. Bei dieser Position fällt mir das immer wieder auf, wie er da in der Lage ist. Umso mehr man sich darauf einlässt, umso größer der Raum ist, gedankliche Raum, der sich da öffnet.
Wo gehen wir jetzt hin?
Jetzt gehen wir vielleicht was trinken, Rialto.
Und davor hören wir welche Musik? Während wir trinken, hören die Zuhörer Musik.
von Her We Choose.
Okay, was ist das?
Das ist eigentlich eine neue Nummer, die habe ich eigentlich zufällig gehört bei meiner Frau auf ihrer Playlist. Und ich glaube, es ist eine englische Combo. Was ich mag an dem Song ist eigentlich die Lyrics, die Aussagekraft.
Darin geht es worum?
Dass eigentlich so einem jedem gegeben ist, wie wir gesehen werden wollen. Oder dass man auch einfach immer wieder neue Wege einschlagen kann. Zumindest so interpretiere ich das. Und finde das weiterhin eine schöne Nummer.
Zum Schluss stehen wir am Ende der Hamburger Museumszeile, die auf der einen Seite mit der Galerie der Gegenwart an der Alster beginnt und über die Hamburger Kunsthalle und den ältesten Kunstverein in Deutschland bis hin zu einem besonderen Ensemble führt, den Deichtorhallen.
Henrik Eiben, jetzt sind wir in einer der schönsten Kunsthallen in Deutschland, nämlich den Deichtorhallen, eine riesige große Halle mit einer Ausstellung, die heißt Hyper, A Journey into Art and Music. Henrik Eiben, heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Warum sind wir eigentlich hierher gekommen?
Wie du schon sagtest, weil ich auch finde, dass es eins der schönsten Ausstellungshallen ist. Also auf jeden Fall für mich habe ich hier sehr schöne Ausstellungen gesehen und von der Architektur her finde ich das halt immer wieder beeindruckend, hier zu sein. Wenn man hier reinkommt, entkoppelt sich eigentlich der Space von der Stadt und man ist einfach in seiner eigenen Welt.
Und welche Rolle spielen für dich Museen, in Museen zu gehen?
Sehr große Rolle. Früher habe ich sogar Reisen gemacht, um mir Ausstellungen anzugucken. Leider kann ich heutzutage immer weniger das machen, aber ich stelle halt fest, dass jedes Mal, wenn ich es wieder mache, letztes Jahr bin ich einfach nach London geflogen und habe mir bei Gagosian und Robert Mangold angeschaut und Turner dann auch gesehen. Und also so ein Trip, um Kunst zu sehen, das ist einfach eine schöne Sache rundum.
Gibt es einen Grund, warum du die Ausstellung ausgesucht hast? Hier geht es um Musik, Medien und wir laufen, wenn ich mich nicht alles täuscht, gerade an einem einbetonierten Radio vorbei. Also sozusagen im Grunde genommen ein schönes Bild für Deutschlandfunk Kultur. Eine Antenne, die raussendet, das müsste Isa Genzken sein, ne?
Ja, genau. Das passt irgendwie auch gut zum Thema. Es ist nur ein reiner Zufall, dass diese Ausstellung jetzt zu diesem Momentum ist und ich mag einfach diesen Ort. Und wir wären wahrscheinlich auch hier, wenn eine andere Ausstellung stattfinden würde.
Obwohl das eigentlich eine ganz gute Ausstellung ist, so auf den ersten Blick.
Ich habe sie schon gesehen. Ich finde sie auch sehr spannend und fast zu gut passend zu unserem Gespräch.
Weil es auch um Musik geht, oder?
Auch Musik und Kunst. Und hier wird vieles hervorgehoben, was mich auch interessiert, kulturell und nur anders irgendwie aufgeladen. Und deswegen finde ich es sehr, sehr super.
In Museen ist ja heutzutage auch der Ort, an dem auch vor allen Dingen in der Kunst, ich weiß, jetzt gerade bei der Biennale in Venedig, so politische Fragen verhandelt werden, wie Klima und sowas. Gibt es eigentlich bei dir, du machst ja eher abstrakte, minimalistische Sachen, gibt es da so einen Moment oder laufen wir gerade auf eine Rakete zu? Gibt es da bei dir eigentlich irgendeine politische Seite in deiner Kunst?
Ich habe früher zumindest gedacht, dass ich ein absoluter nicht politischer Künstler bin, aber Stuttgart Barre hat mal ganz treffend gesagt, man kann nicht keine Rolle in der Gesellschaft spielen. Ich denke halt immer mehr darüber nach und entdecke eigentlich, was ich so dachte in meiner Kunst, was so ein bisschen wertfrei ist, zumindest im Hinblick auf politische Aspekte, entdecke ich viel mehr nicht politische Statements, aber wie viel das mit der aktuellen Lage manchmal zu tun hat. Es sind nur andere Bilder oder andere Erzählstrukturen, die dahinter stehen, aber die sind doch erstaunlich ab und zu sehr politisch oder aufgeladen, wenn ich in die Richtung gehen will. Also,
wie denn?
Es hat eigentlich eher was damit zu tun, wie der Mensch als solches ist und reagiert und wie er sieht und dass ich eigentlich, glaube ich, eher so ein bisschen mehr so Sinnbilder mache, worüber man nachdenken kann und sein eigenes Verhalten reflektieren kann.
Wir stehen hier gerade vor der Rakete von Cosima von Bonin, die weltbekannt ist, deswegen ist es fast schon so eine Art Postergirl einer bestimmten Kunst.
Richtung. Und diese Raketen sind auch auf Plattencovern, habe ich die schon gesehen und so weiter und so weiter. Bei dir ist es aber schwieriger. Ich würde dir jetzt mal was auf den Kopf zusagen, ja, dass ich nämlich tatsächlich glaube, dass deine Kunst insofern politisch ist, weil sie demonstriert, wie sehr man sich gegen so einen Dogmatismus eigentlich wehren kann. Mhm. Ne? Das ist also eine Haltung, die quasi völlig undogmatisch ist, weil du mit Materialien auf eine undogmatische Weise umgehst und zumindest das immer wieder auch zurückdrängst. Am Anfang unseres Gesprächs haben wir über Leichtigkeit gesprochen, Transparenz ist da etwas, das sind ja tatsächlich auch so Sichtweisen der Moderne, während heute eher Abschluss, festgefügt, Dogmatismen und sowas.
Protektionismus,
aber eben auch krasse politische Statements und sowas stehen, bei denen man sich total festlegt, während ich bei dir merke, dass es eine Art von Offenheit ist.
Genau, das ist der Punkt, dass ich eigentlich probiere mit meiner Kunst eigentlich fast diesen europäischen Gedanken, dieses Offensein für das Andere, für das Neue, für das Nichtwissende, vielleicht auch diese Unsicherheit, auch wenn das Machen es aushalten muss, was ich vorhin meinte, so den Menschen, wie der so strukturiert ist und mit seinen Schwächen auf Glatteis zu führen und vielleicht die Situation anders dann plötzlich oder sich selbst anders zu entdecken, wenn man das so sieht, wie ich arbeite. Also auf jeden Fall ist es genau das Gegenteil von dem jetzigen politischen Strömungen, die jetzt zumindest immer mehr vielleicht an Popularität gewinnen, was den rechten Strom angeht, den Protektionismus, die Abgeschirmtheit, den Status quo sichern und so weiter. Also ich werbe eher für das, genau das Gegenteil, und es findet halt auf einem indirekten Weg, glaube ich, durch die Art und Weise, wie ich Kunst mache, die Offenheit und so, wird das halt genau dagegen gesteuert.
Und jetzt stehen wir vor einem Daniel Richter. Ganz berühmtes Bild steht, man guckt so durch so ein Guckloch und sieht den Rücken eines Lederjackenträgers und da steht Fuck the Police drauf. Das hat es tatsächlich als Cover gegeben von den Goldenen Zitronen. Und ich bedanke mich hier schon mal ganz herzlich, Henrik Alben, dass du zu Gast in Deutschlandfunk Kultur warst. Und jetzt wünsche ich mir nämlich einen Song, nämlich von den Goldenen Zitronen. Wenn ich das sehe, da muss man eigentlich den Bürgermeister spielen. Da geht es nämlich auch um das Verhältnis von Kunst und Macht. Da taucht auch, wenn ich mich recht entsinne, ein Hamburger Bürgermeister auf und ganz viel aus der Kunstszene in Berlin noch. Viel Spaß damit. Tschüss, sagt Thorsten Janschek.
Vielen Dank.
Der Bürgermeister, aha, der Bürgermeister. Der Bürgermeister der alten Hansestadt.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.